Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Einen Tag nach der verheerenden Explosion in Beirut steht Libanon unter Schock. Während zahlreiche Staaten dem Land ihre Unterstützung angeboten haben, steigt vor Ort die Zahl der Toten und Verletzten noch weiter an. Und im Mittelpunkt steht die Frage, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Im Lübcke-Prozess hat der Hauptverdächtige heute die Tat gestanden, doch das zum nun bereits zweiten Mal. Gleich ein Thema, genauso wie die Diskussionen in Deutschland. Zum einen über die Maßnahmen gegen eine erneute stärkere Ausbreitung des Coronavirus. Darüber hinaus geht aber auch die Debatte im Kontext der Schulöffnungen weiter. Eine neue Studie des IFO-Instituts zeigt, dass sich die Lernzeit der Kinder während der Pandemie im Schnitt halbiert hat. Besonders trifft es die leistungsschwächeren Kinder und die aus schwierigen Verhältnissen. Wo man dort ansetzen muss, darüber spreche ich mit Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Fast die Hälfte von Beirut sei zerstört oder beschädigt, sagt der libanesische Gouverneur Marwan Abboud. Mindestens 135 Menschen kamen ums Leben, über 5000 wurden verletzt. Die monströse Explosion gestern am Hafen der Hauptstadt von Libanon trifft das auch wirtschaftlich gebeutelte Land schwer. Die Behörden vermuten, dass die Explosion offenbar durch eine Menge von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat ausgelöst wurde, die schon seit Jahren entsorgt werden sollte. Und während Libanon inzwischen den Notstand ausgerufen hat und Regierungschef Hassan Diab die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen will, herrscht in Beirut selbst noch der absolute Schockzustand. Jürgen Striak.
Auch am Tag nach den verheerenden Explosionen versuchen die Menschen in Beirut immer noch das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen. In der Innenstadt gibt es kaum ein Haus, das nicht betroffen ist. Verkleidungen und andere Gebäudeteile wurden abgerissen. Im Umkreis von mehreren Kilometern um den Explosionsort herum gingen die meisten Fensterscheiben zu Bruch. Einige Häuser sind teilweise oder gleich ganz eingestürzt. Es sei ein Massaker gewesen, sagt Eli Zakari, der im Zentrum wohnt. Man hätte mir auch sagen können, wir hätten gerade einen Tsunami erlebt oder die Explosion einer Atombombe wie in Hiroshima. Ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Immer noch werden Menschen vermisst. Etliche Kliniken der Stadt waren und sind außerstande, die vielen Verletzten im Innern der Gebäude zu versorgen, berichtet Patricia Muammer. Die Krankenhäuser sind überfordert mit mehreren hundert Verletzten in jeder Klinik. Es wird im Freien operiert, die Ärzte arbeiten draußen. Viele der Verletzten haben Schnittwunden. Infolge der gewaltigen Explosion soll zerborstenes Glas wie die Splitter einer Bombe durch die Luft geschossen sein. Überall wird aufgeräumt. Die Menschen tragen Schutt zusammen, Fensterrahmen und Klimaanlagen, die aus den Wänden gerissen wurden, kaputte Möbel und immer wieder Glasscherben. Er wisse nicht, wann er sein Lokal wieder aufmachen kann, sagt ein verzweifelter Restaurantmanager. Das werde dauern. Das Lokal sei ja fast dem Erdboden gleichgemacht worden. Man werde ein neues eröffnen müssen. Eine Frau steht mitten in den Trümmern ihrer Wohnung und erklärt, dass sie noch gar nicht zum Nachdenken gekommen sei. Ich fühle nichts. Ich muss aufräumen und meine Mutter noch einmal ins Krankenhaus bringen. Ich habe gar keine Zeit zum Denken. Marwan Abboud, der Gouverneur von Beirut, schätzt den verursachten Schaden auf irgendwas zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar. Man müsse davon ausgehen, dass bis zu 300.000 Menschen durch das Unglück obdachlos geworden sind. Fast die Hälfte der libanesischen Hauptstadt sei zerstört oder beschädigt. Sami Nadr vom Levante-Institut in Beirut sagt, dass die Katastrophe mit nichts von dem vergleichbar sei, was dem Land in den vergangenen Jahrzehnten widerfuhr. Die Haupthandelsroute des Landes führt über den Hafen von Beirut. Die Libanesen bekommen ihr Getreide, ihr Öl, das Gas und die Medikamente über diesen Hafen, dessen Infrastruktur nun zerstört ist. Das Land wird jetzt jeden einzelnen ausländischen Dollar brauchen.
Zu wenig Medikamente, zu wenig technische Geräte, zu wenig Platz in den Krankenhäusern. Viele Hilfsorganisationen wie auch das Deutsche Rote Kreuz haben darauf hingewiesen, dass die schlechte medizinische Versorgung vor Ort problematisch sei. International gab es schnell Hilfsangebote, auch aus Israel, das sich offiziell noch im Krieg mit dem Libanon befindet. Und auch Deutschland und die EU bieten ihre Unterstützung an. Frank Capellan berichtet.
Die Europäische Union greift dem Libanon unter die Arme. Auch Deutschland wird sich an umfangreichen Hilfsaktionen beteiligen. Spezialkräfte des Technischen Hilfswerkes sollten sich noch am Abend auf den Weg in das Katastrophengebiet machen. Möglicherweise kommt auch die Bundeswehr zum Einsatz. Die EU schickt 100 Feuerwehrleute, die speziell für das Bergen von Verschütteten ausgebildet sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dem libanesischen Präsidenten umfassende Unterstützung zugesagt und zuvor über ihre Regierungssprecherin Ulrike Demmer das Mitgefühl Deutschlands zum Ausdruck gebracht.
Wir wünschen den Verletzten schnelle Genesung. Die Bundesregierung wird dem Libanon in dieser schweren Lage zur Seite stehen und helfen.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte. Die Bilder aus Beirut treffen uns mitten ins Herz, erklärte Außenminister Heiko Maas die Schmerzen. Über seinen Sprecher kündigte er unbürokratische Hilfe an.
Unterstützung im Bereich Urban Rescue, da geht es also um das Suchen und Bergen von Menschen, die im städtischen Raum verschüttet sind.
Schon am Morgen hatte Malte Geier, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon, im Deutschlandfunk von den unvorstellbaren Verwüstungen berichtet. Er selbst hatte die gewaltigen Explosionen mitverfolgen müssen.
Wir haben auch viele Zeichen von Solidarität gesehen. Es gab Libanesen, die dann vor dem Krankenhaus auch wieder abgedreht sind mit nur leichten Verletzungen und wieder nach Hause gegangen sind, um wirklich den Härtefällen eben Vorschub zu leisten. Ich habe selbst in meinem Viertel, in meiner Straße auch gesehen, wie sich Nachbarn untereinander geholfen haben. Also es ist ein großes Zeichen von Solidarität hier auf jeden Fall auch im Libanon, in Beirut. Dennoch, es besteht natürlich ein Schockzustand. Das ist für uns vielleicht etwas vergleichbar mit dem Schockzustand, den wir am Morgen nach 9/11 in den USA hatten.
Auch Deutsche sind von der Katastrophe betroffen. CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart.
Wir haben auch an der deutschen Botschaft leider 4 Verletzte, davon eine Person schwerer verletzt.
Hart betont, dass es mit dem Libanon nun ein Land getroffen hat, das wirtschaftlich am Boden und politisch instabil sei. Die Unzufriedenheit gerade der Jüngeren im Land könnte durch den gestrigen Tag weiter wachsen.
Wir werden jetzt sofort Hilfe leisten müssen, aber wir werden darüber hinaus natürlich unsere Anstrengungen verstärken müssen, den Libanon zu einer stabilen, selbsttragenden Regierung zu verhelfen.
Schwer betroffen zeigt sich im ARD-Gespräch auch sein grüner Kollege Omid Nuripur. Wieder einmal habe es einen Staat getroffen, der einfach nicht zur Ruhe kommen wolle.
Die Katastrophe von Beirut ist auch deswegen so herzergreifend, weil es mal wieder Beirut ist. Nach Jahrzehnten von Bürgerkriegen, Hungersnöten, Katastrophen aller Art.
Mehrere deutsche Hilfsorganisationen richteten inzwischen Spendenkonten für die Betroffenen ein.
Frank Capellan berichtete. Wie verlief die Nacht im Juni 2019 im nordhessischen Wolfhagen-Ister, als der CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet wurde, wirklich? Nach dem Mord hatte der Hauptangeklagte die Tat erst gestanden, das Geständnis dann später aber widerrufen. Im 8. Tag des Prozesses hat der Angeklagte jetzt eine dritte Version der Tatnacht geschildert und dabei ein erneutes Geständnis abgegeben. Die Details von Frank Angermund.
Der Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist auch am 8. Tag spektakulär verlaufen. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst hat eine Einlassung von seinem Anwalt verlesen lassen. Darin sagt er aus, dass er gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. am 1. Juni 2019 auf der Terrasse Lübkes in Wolfhagen-Ister war. Sie hätten Lübcke bedrohen und schlagen wollen, wegen dessen flüchtlingsfreundlicher Politik. Doch Lübcke habe keine Angst gezeigt und geschrien. Deshalb habe Stefan Ernst ihn in den Kopf geschossen. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft.
Also der Kern, sagen wir mal, im Aussageverhalten ist ja, dass der Angeklagte E. sich nun unterschiedlich dazu eingelassen hat, wer eigentlich geschossen hat. Nachdem er in der ersten Einlassung es ja als Alleintäter selbst gewesen sein will, hat er in späteren Einlassungen den Angeklagten H. entsprechend beschuldigt, als Unfall, wie auch immer, die Schussabgabe veranlasst zu haben. Heute wiederum sei Ernst gewesen. Das ist ein Widerspruch, der noch nicht vollends aufgeklärt ist.
Später sagte Stefan Ernst aus, dass es geplant gewesen sei, auf Lübcke zu schießen. Die Ehefrau und die Söhne Walter Lübkes schauen während dieser Aussagen ununterbrochen dem Hauptangeklagten ins Gesicht. Dazu der Sprecher der Familie, Dirk Metz.
Sie können sich vorstellen, dass das für die Familie eine sehr, sehr schwierige Situation ist, dass sie das auch zerreißt, zum Beispiel hören zu müssen, wenn in weiten Teilen der Hauptangeklagte sich als Opfer einer schwierigen Kindheit darstellt, als Opfer von Radikalisierung und mehr oder weniger der Eindruck entsteht, als wenn so etwas dann in einer so furchtbaren Tat enden muss.
Stefan Ernst entschuldigt sich am Ende seiner schriftlichen Einlassung bei Familie Lübcke. Die Tat sei feige und falsch gewesen. Während sein Anwalt seine Aussage verliest, wirkt Ernst zurückgenommen. Als es um seine Kindheit und seinen prügelnden Vater geht, wischt sich der Angeklagte Tränen aus den Augen. Der Mitangeklagte Markus H. grinst dagegen, als Stefan Ernst ihn als eine Art Mentor bezeichnet. Ein Mentor, der mit ihm Schießen geübt hat, über alte Zeiten in der rechtsextremen Szene gesprochen hat und der ihn zur Tat gegen Lübcke angestiftet haben soll. Der Anwalt von Markus H., Björn Clemens.
Wissen Sie, was das Beste an dieser ganzen Aussage war, dass sie etwa um 11.11 Uhr abgegeben wurde? Danke sehr.
Inzwischen hat Stefan Ernst drei unterschiedliche Versionen der Tat geschildert. Sein erster Anwalt habe ihn geraten, bei der ursprünglichen Aussage den Mitangeklagten Markus H. herauszuhalten. Sein nächster Anwalt habe ihn geraten, Markus H. zu beschuldigen, Lübcke aus Versehen erschossen zu haben. Nun ein neues Geständnis. Die Verteidiger des Mitangeklagten Markus H. haben deshalb beantragt, einen psychiatrischen Gutachter einzuschalten und die Aussagefähigkeit des Hauptangeklagten zu überprüfen. Dazu Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer.
Grundsätzlich wird man sagen müssen, dass die Frage der Aussagetüchtigkeit einer Person, genauso auch wie die Frage, inwieweit seine Angaben glaubhaft sind, in erster Linie durch das Gericht zu beantworten sind.
Am Freitag will Stefan Ernst sich den Fragen des Senats, der Familie Lübcke und der Bundesanwaltschaft stellen. Auch der 9. Prozesstag könnte spektakulär werden.
Frank Angermund. Unterricht im Klassenzimmer mit Maske, unter der vielleicht die Konzentration leidet oder wo man sein Gegenüber nur schwer versteht oder doch von zu Hause aus, wenn es die Internetverbindung oder das familiäre Umfeld zulassen und der Stoff sich so vermitteln lässt oder ganz andere Lösungen. Auch gegen Ende der Sommerferien oder schon wieder Beginn der Schule wird immer noch breit diskutiert, wie der Infektionsschutz beim Unterricht aufrechterhalten werden kann und wie gleichzeitig die angemessene Betreuung der Schülerinnen und Schüler sichergestellt wird. Ein Ende der Debatte ist dabei nicht in Sicht. Johannes Kuhn berichtet.
Corona-Regelbetrieb, Hybridunterricht, Distanzlernen. Es sind neue Begriffe, die das neue Schuljahr mit sich bringt. Und es sind weiterhin unterschiedliche Wege, die die einzelnen Bundesländer gehen. Da wäre Schleswig-Holstein. Dort startet die Schule kommende Woche. Eine Maskenpflicht sei nicht nötig, sagt CDU-Bildungsministerin Karin Prien. Und warnt gleichzeitig vor den Anfangstagen. Dann müssen die Schulen Schüler in verschiedene Gruppen einteilen, die sich nicht begegnen dürfen. In dieser Phase seien Masken dann doch notwendig. Und das nicht nur auf den Fluren.
Diese Kohorten, meine Damen und Herren, müssen sich natürlich jetzt bilden. Genau deshalb geht in Schleswig-Holstein unsere dringende Empfehlung, in den ersten beiden Schulwochen in der Schule auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bei Grundschülern der Klassen 1 bis 4 und bei den Kindern der Klassen 5 und 6 verzichten wir auf diese Empfehlung.
Mit Brandenburg kündigte heute das nächste Bundesland für den Schulstart kommende Woche eine Maskenpflicht an. Auf Fluren, Gängen, in Treppenhäusern und Aulen sowie beim Anstehen in der Mensa, nicht aber im Unterricht. Ähnliche Regeln gelten in Berlin und in Hamburg, das morgen startet. Nordrhein-Westfalen verlangt als bislang einziges Bundesland von älteren Schülern, im Unterricht Mund und Nase zu bedecken. Dies empfiehlt nun auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einer neuen Stellungnahme. Masken seien notwendig, wenn im Unterricht kein Abstand gewährleistet sei, so Olaf Köller, Mitglied der Leopoldina Arbeitsgruppe. Der Leiter des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik sagte im Deutschlandfunk-Bildungsmagazin Campus und Karriere:
Es ist ganz wichtig, dass die Politik, aber auch die Schulträger diesen Hinweis unterstützen, die Masken zu tragen. Wir sehen jetzt schon wieder die ersten Hinweise, es sei unzumutbar für 10-, 11-, 12-Jährige den ganzen Vormittag eine Maske aufzuhaben. Gleichzeitig, wenn wir uns andere Berufsgruppen anschauen, die arbeiten nicht nur in der Pandemie den ganzen Tag mit Mund-Nasen-Schutz, sondern ständig.
Die Leopoldina-Wissenschaftler raten angesichts möglicher Ausbrüche dazu, sich auch auf neuerliche Phasen des Distanzlernens vorzubereiten. Hierfür seien länderübergreifende Qualitätskriterien notwendig. Einer Umfrage des IFO-Instituts für Bildungsökonomik zufolge bewerten Eltern den Online-Unterricht des vergangenen Schuljahrs als mäßig. Gut die Hälfte der Schüler hatte demnach seltener als einmal pro Woche gemeinsam mit Klassenkollegen Online-Unterricht, 45% davon überhaupt nicht. Es zeige sich, dass Deutschland der Bildungsdigitalisierung hinterherhinke, so IFO-Leiter Ludger Wössmann.
Dänemark ist ein Land, was vor mehreren Jahren schon sehr stark in eine Online-Beschulung übergegangen ist. Da haben alle Kinder ein Tablet bekommen, alle Lehrkräfte sind da entsprechend fortgebildet worden. Das heißt, 100% der Lehrkräfte nutzen das, haben das vor Corona genutzt. Und für die war jetzt der Schul-Shutdown einfach nur eine Fortführung ihres Unterrichts zu Hause.
Schulträger und Lehrer hätten in und aus der Corona-Krise gelernt, sagt wiederum Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Doch nicht alle Defizite seien im Sommer behoben worden.
Was versäumt wurde, ist zum einen tatsächlich zu sagen, ist dieses Hingucken auf Stoffprüfung und Leistungsüberprüfung das Richtige. Es ist auch zum Teil nicht richtig nachgearbeitet worden, was die baulichen Mängel anbelangt. Und man hat in dem ganzen Bereich Lehrkräftefortbildung von den Behörden nicht wirklich nachgesteuert.
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, sieht die deutschen Schulen hingegen gut auf das neue Schuljahr vorbereitet.
Der Beitrag von Johannes Kuhn. Rund um den Schulstart in immer mehr Bundesländern kommen jetzt also die Zahlen des IFO-Instituts mit dem Ergebnis, die Lernzeit von Kindern hat sich in der Corona-Krise im Schnitt halbiert. Über die Bedeutung der Ergebnisse und die aktuelle Debatte um die Eröffnung der Schulen spreche ich jetzt mit Dr. Ilka Hoffmann, gerade noch im Beitrag von Johannes Kuhn zu hören. Sie ist Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag.
Inwieweit decken sich die Ergebnisse der Studie mit Ihren Erfahrungen, dem, was Sie so hören, wenn Sie mit Lehrkräften über deren Erfahrungen sprechen?
Ja, es deckt sich schon zu einem gewissen Teil. Es gibt Lehrkräfte, die uns berichtet haben, dass sie Kinder und Jugendliche überhaupt nicht erreichen konnten. Sie hatten keine aktuellen Telefonnummern oder die Familien waren nicht erreichbar. Und dann haben die sich natürlich auch Sorgen gemacht, wie sie überhaupt irgendwelche Arbeitsaufträge an diese Kinder und Jugendlichen heranbringen. Dann war es auch sehr schwierig für Fachlehrer, die mit einzelnen Fächern in sehr vielen Klassen waren. Also das ist so bei Fächern wie Erdkunde kann das der Fall sein, dass man hunderte von Schülern in verschiedenen Klassenstufen hat. Und es dann die Ansage gab, man soll die alle irgendwie auch unterrichten. Das war dann mit den Mitteln, die man hatte, auch mit den digitalen Mitteln, dann an der einen oder anderen Stelle gar nicht möglich.
Sie sagen es schon, viele Lehrer konnten teilweise Kinder nicht erreichen. Das ist ja auch ein Ergebnis dieser Studie. Es gab kaum individuellen Kontakt mit den Kindern von den Lehrkräften. Ist das für die Lehrer dann auch irgendwo nicht leistbar gewesen, das zu ändern?
Ja, es ist teils. Also zum Teil stimmen dann auch die Kontaktdaten nicht. Zum anderen muss man sehen, dass Schule bei uns tatsächlich als eine Präsenzveranstaltung organisiert ist und es eigentlich nicht so zu der Aufgabe oder zu dem normalen Setting gehört, dass man mit den Eltern telefoniert. Das macht man, wenn natürlich ein Problem auftaucht, aber ein regelmäßiger Kontakt zu vielen Kindern. Also wir haben ja Klassengrößen zum Teil über 25 und da ist das sehr schwierig, auch in der Zeit zu organisieren, alle wirklich persönlich anzusprechen.
Bei der Studie ist auch auffällig, bei Kindern, die schon vorher zu den Leistungsschwächeren gezählt haben, da hat sich die Lernzeit im Schnitt noch stärker verringert. Das war ja diese Befürchtung, dass Leistungsschwächere und auch Kinder aus schwierigem sozialen Umfeld es während der Pandemie besonders schwer haben werden. Die gab es ja von Anfang an, diese Befürchtung. Wie muss hier gegengesteuert werden?
Ja, es ist so, dass Kinder und Jugendliche, die leistungsschwächer sind, sehr viel mehr auf den direkten Kontakt und die direkte Instruktion für das Lernen von Lehrpersonen angewiesen sind. Und da muss man tatsächlich sagen, man muss da den Unterricht auch insofern modifizieren, dass man auch diese Kinder und Jugendlichen verstärkt, ja, ihnen beibringt, auch selbstständig zu arbeiten, auch von sich heraus zu arbeiten und ihnen differenzierte Angebote zu machen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die man dann wirklich persönlich und im Einzelfall ansprechen muss und auch nachfragen muss, was sie gearbeitet haben und vielleicht auch ein Stück weit kontrollieren muss.
Hängt da die Schule und hängen da auch viele Lehrkräfte vielleicht noch zu sehr an Lehrplänen, statt sich in der Krisenzeit eben mehr sozialen Faktoren zu widmen?
Ja, das kann man nicht den Lehrpersonen anlasten. Wir haben von Kolleginnen gehört, dass sie gerade diese sozialen Faktoren besonders wichtig finden, dass aber von den Behörden die Vorgaben eher in Richtung gehen, der Stoff muss geschafft werden, wir brauchen Noten, wir brauchen Leistungsbeurteilungen. Und das ist so der Blick, mit dem auf Schule geschaut wird. Und dieser Druck wird natürlich auch an die Lehrkräfte weitergegeben. Tatsächlich ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Welche Art von Unterricht ist denn derzeit jetzt der bessere? Also einer in der Schule, wo SchülerInnen und Lehrkräfte vielleicht mit Masken, ich sage, Probleme beim Sprechen haben und sich ohne Maske aber vielleicht auch unsicher fühlen, oder zu Hause vorm Bildschirm, wo es dann ganz andere Probleme gibt?
Also es muss eine gute Mischung geben. Wir haben jetzt gesehen, dass Schulen, die den Weg gehen, selbstständiges Lernen zu fördern, auch Methodentraining zu machen und auch digitale Mittel sinnvoll einsetzen, dass sie es sehr viel leichter hatten. Gut ist tatsächlich ein Zusammenwirken von Fernlernen und Präsenzlernen, dass man das Präsenzlernen nutzt, das, was zu Hause geleistet werden soll, gut vorzubereiten und auch gut nachzubesprechen. Also mit den Schülerinnen und Schülern auch zu reflektieren, was hat denn geklappt, wo gab es denn Probleme, was hast du überhaupt gemacht? Also, dass sie selbst nochmal auch über ihr Lernen berichten und nachdenken und ihnen da auch ein Stück weit eine Selbststeuerung gibt. Jetzt ein Unterricht mit Maske stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Und wir haben nun mal im Jugendbereich bei den Jugendlichen auch Übertragungsprobleme vom Virus her. Und da ist es jetzt ziemlich gedankenlos zu sagen, wir machen jetzt einfach einen Regelbetrieb und alle kommen. Und wenn es eine Infektion gibt, machen wir einen neuen Lockdown. Also das ist kein guter Plan. Da wäre es besser, von vornherein zu sagen, wir setzen auf eine gute Mischung.
Ein Ergebnis der Studie war ja auch, die Schülerinnen und die Schüler hängen vermehrt am Bildschirm in den sozialen Netzwerken. Da prasseln ja auch alle möglichen Informationen auf sie ein. Sollte das für Lehrkräfte auch ein Thema sein, was sie jetzt in dieser Zeit im Unterricht besonders ansprechen?
Ja, ich glaube, man muss mit den Kindern und Jugendlichen über diese Zeit sprechen, auch über die Probleme, die sie hatten. Wir wissen ja auch aus Studien wie der COPSI-Studie, dass sie auch seelisch darunter gelitten haben. Da sind Ängste, da gab es ja zu wenig soziale Kontakte, auch zu wenig Bewegung. Da gibt es die ganzen Probleme der Familie, die man dann so hautnah miterlebt den ganzen Tag. Und auch das muss irgendwo pädagogisch aufgefangen werden. Und wenn man jetzt sagt, die Kinder und Jugendliche, das hat die Studie ja auch gezeigt, haben viel Zeit vor dem Fernsehen verbracht, da hätte man vielleicht dieses Medium auch mehr noch für Bildung nutzen können, wie das in anderen Ländern der Fall ist, zum Beispiel in Australien, wo man tatsächlich Fernsehangebote auch gemacht hat, die auch zur Aktivität angeregt haben. Also man hätte dieses Medium, das jeder zur Verfügung hat, ein Fernsehapparat, vielleicht auch mehr nutzen können.
Kurz zum Abschluss, jetzt enden ja zunehmend die Sommerferien in den Bundesländern. Es scheint immer noch keine ganz einheitliche Linie zu geben. Anton Hofreiter von den Grünen fordert nun einen Bildungsgipfel für einheitliche Leitlinien. Begrüßen Sie das?
Ja, also einen Bildungsgipfel begrüßen wir sehr. Also man sollte sich jetzt austauschen über die Probleme, die man hatte. Wo soll es Nachsteuerungen geben? Wo hat es dran gehapert? Also so ein Bildungsgipfel wäre gut, um einfach aus der Krise zu lernen und nicht einfach so zu tun, als jetzt knüpfen wir da an, wo wir vor der Krise waren. Auch vor der Krise hatten wir schon ein sozial ungerechtes Bildungssystem. Und da kann man nicht sagen, da war alles in Ordnung, nur die Krise war schlecht, sondern man sollte auch wirklich aus der Krise lernen. Und wenn ein solcher Bildungsgipfel dem dient, dann ist das zu begrüßen.
Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft über die aktuellen Herausforderungen für Lehrkräfte und Schüler und über die Studienergebnisse des IFO-Instituts, die zeigen, dass sich die Lernzeit der Kinder in der Corona-Krise im Schnitt halbiert hat. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Die Stadt New York richtet Kontrollstellen zur Durchsetzung der Corona-Quarantäne ein. Antje Passenheim.
Die Checkpoints werden bereits aufgebaut, an allen Brücken und Tunneln, die in die Millionenstadt führen. Auch im Bahnhof Penn Station bauen sich Mitarbeiter auf, um Ankommende auf die 14-tägige Pflichtquarantäne hinzuweisen. Sie gilt in New York derzeit für Einreisende aus 35 anderen Bundesstaaten. Die müssen angeben, wo sie in der Stadt wohnen. An den drei Flughäfen müssen schon seit längerem alle Reisenden aus diesen Gebieten nach der Landung ein Formular ausfüllen. Bürgermeister Bill de Blasio erklärte, beim Verstoß gegen die Quarantäne könne eine Geldstrafe von bis zu umgerechnet rund 8.500 Euro fällig werden. Nach Angaben der Stadt kommt jeder fünfte Fall von Corona durch Besucher von außen nach New York. Die Metropole war im Frühjahr eines der weltweiten Epizentren der Pandemie. Während die Zahl der Neuinfektionen seit Juni stetig sinkt, ist das Virus in anderen Teilen der USA weiterhin sehr stark verbreitet.
Die Regierung der Kanarischen Inseln versichert alle Urlauber gegen Zusatzkosten im Falle einer Corona-Infektion. Oliver Neuroth.
Die Kanarenregierung hat einen Vertrag mit dem Versicherungskonzern AXA abgeschlossen. Der Versicherer übernimmt im Fall der Fälle die Kosten für den Heimflug der Urlauber, für eine Quarantäneunterkunft und für die medizinische Betreuung. Das Paket gilt sowohl für spanische als auch für ausländische Urlauber. Einzige Bedingung: Sie dürfen nicht schon vor ihrer Reise auf die Inselgruppe von einer Covid-19-Infektion gewusst haben. Die Kanarischen Inseln sind bisher die einzige Region Spaniens, die Touristen derart absichert. Tourismusministerin Castilla sprach von einem weiteren Schritt, um Urlaubern mehr Sicherheit und Ruhe zu bieten. Die Regionalregierung will mit der Corona-Versicherung Gäste anlocken. Gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Inselgruppe hängt am Tourismus. Wie in vielen Urlaubsregionen Spaniens läuft auch auf den Kanaren das Geschäft mit den Urlaubern nur langsam wieder an. Erst gestern hatte die Regionalregierung eine düstere Tourismusprognose für dieses Jahr veröffentlicht. Demnach erwartet sie 66% weniger Urlauber als im Vorjahr. Der Branche gingen dadurch Einnahmen von rund 10 Milliarden Euro verloren. Immerhin, gut die Hälfte der Flugverbindungen auf die Kanaren sei wieder hergestellt, die Inselgruppe also für Gäste erreichbar.
Das Bundesumweltministerium hat erste Pläne für einen besseren Insektenschutz in Deutschland vorgestellt. Stefanie Geißler.
Sogenannte Himmelsscheinwerfer, die über Diskotheken große Lichtkegel werfen, sollen laut dem Entwurf nur noch zeitweise genutzt werden dürfen. Die Scheinwerfer ziehen nachts Millionen Insekten an, die in der Hitze verbrennen. Damit fallen sie auch als Nahrung für Singvögel aus, so ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. Auch Lichtfallen für Insekten sollen demnach verboten werden. Darüber hinaus soll es nach Ansicht des Ministeriums strenge Auflagen für künstliches Licht in Naturschutzgebieten geben. Nur noch mit Ausnahmegenehmigung sollen dort in unbebauten Bereichen neue Straßenlaternen, Wegbeleuchtungen und leuchtende Werbetafeln aufgestellt werden dürfen. Die Pläne sind Teil eines sogenannten Referentenentwurfes, also einer sehr frühen Version eines Gesetzes. Der Entwurf wird in den nächsten Monaten Umweltschutzverbänden und anderen Interessengruppen wie dem Bauernverband vorgestellt.
Das Handelsdefizit der USA ist erstmals seit Februar wieder gesunken. Nicole Markwald.
Die Handelsaktivitäten zwischen den USA und dem Rest der Welt haben im Juni wieder etwas zugenommen. So stiegen die Exporte um 9,4%. Das ist der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1992. Auch die Importe nahmen wieder zu um 4,7%. Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich erstmals seit Februar verringert. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, fiel das Außenhandelsdefizit um 4,1 Milliarden Dollar auf 50,7 Milliarden Dollar. Als die US-Wirtschaft im Juni wieder teilweise nach oben gefahren wurde, nahm auch die Nachfrage der Verbraucher zu. Die Arbeitslosenzahlen sanken, Einzelhandelsumsätze stiegen. Insbesondere für Bekleidung, Elektronik und auch Autos gaben die Amerikaner wieder mehr Geld aus. In der Automobilbranche wurden viele Einschränkungen gelockert. Deshalb haben sich hier sowohl Importe als auch Exporte gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt. Allerdings können Wirtschaftswachstum und Außenhandel wieder ins Stocken geraten, aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen in den USA.
An der Börse stieg der DAX um 0,5% und der Dow Jones um 1,4%. Mehr Informationen von Jan Plate.
Dem DAX haben heute Kursgewinne bei der Deutschen Post und dem Immobilienkonzern Vonovia geholfen. Vonovia hat im Ausland zugekauft und hat trotz Corona-Krise weiter solide Mieteinnahmen. Das kommt bei Anlegern gut an. Vonovia-Aktien haben sich um 3% verteuert und ein neues Rekordhoch erreicht. Für Anteilsscheine der Deutschen Post ist es um 2,5% nach oben gegangen. In der Corona-Krise sind die Menschen zu Hause und bestellen im Internet. Im Frühjahr waren viele Geschäfte wegen Corona geschlossen. Es wurde im Internet bestellt und per Post ausgeliefert. Das hat Umsatz und Gewinn bei der Post weiter steigen lassen. Die Aktiengewinne der Deutschen Post und von Vonovia unter anderem haben heute dem DAX ein Plus von 0,5% beschert auf 12.660 Punkte. Der Autobauer BMW, der Autozulieferer Continental und der Versicherer Allianz konnten mit ihren Geschäftszahlen nicht überzeugen. Die Aktien gehörten zu den Verlierern. Morgen geht es weiter mit Geschäftszahlen des Pharma- und Chemiekonzerns Merck, der Lufthansa oder von Siemens. Im Vorfeld hat der Siemens-Aufsichtsrat heute die Zeitschiene des Chefwechsels zementiert. Roland Busch übernimmt am 1. Oktober dieses Jahres die Verantwortung von Joe Kaeser. Der wirkliche Stabwechsel erfolgt mit Ablauf der Hauptversammlung im Februar nächsten Jahres.
Es war das erste Mal, dass sich das Bundesverfassungsgericht gegen den Europäischen Gerichtshof stellte. Es war am 5. Mai diesen Jahres, als es um die milliardenschweren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank ging, von 2015. Die Käufe müssten besser begründet werden, urteilte das Bundesverfassungsgericht und gab der EZB dafür 3 Monate Zeit, also bis heute. Da lief das Karlsruher Ultimatum aus. Über den Stand der Dinge klärt Holger Beckmann auf.
In Brüssel ist man gelassen. Den Konflikt zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Bundesverfassungsgericht hält man für weitgehend beigelegt. Kurz, man spricht nicht darüber, offen schon überhaupt nicht, um womöglich nicht noch Öl in die Reste des Feuers zu gießen, das Karlsruhe da im Frühjahr entfacht hatte. Es war um die Frage gegangen, ob das viele 100 Milliarden schwere Kaufprogramm von Staatsanleihen zwischen 2015 und 2018 der EZB aus deutscher Sicht verfassungsrechtlich zulässig ist und ob die Bundesbank bei solchen Programmen künftig noch mitmachen darf. Die Richter urteilten, so sei das Ganze nicht verfassungskonform, die EZB müsse ihr Vorgehen besser begründen, dafür gaben sie ihr 3 Monate Zeit. Damit mische sich, so hieß es in Brüssel, das höchste deutsche Gericht in die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ein. Der grüne Finanzpolitiker Sven Giegold im Europaparlament brachte das so auf den Punkt.
Jetzt ist es das Bundesverfassungsgericht, was für ganz Europa den Raum der Geldpolitik einzuengen droht.
Pikant machte den Karlsruher Richterspruch auch die Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof in Luxemburg die Staatsanleihenkäufe schon lange zuvor für rechtmäßig erklärt hatte. Das Verfassungsgericht in Deutschland stellte sich damit über die europäische Rechtsprechung. Die EU-Kommission zeigte sich alarmiert. Ihr Sprecher Eric Bamer.
Nous avons réaffirmé le fait que
Wir haben an die Tatsache erinnert, dass das europäische Recht, wie es vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gesprochen wird, die Ultima Ratio ist und dass die höchsten Gerichte in den Mitgliedstaaten sich daran zu orientieren haben. Immer noch im Raum steht deshalb ein mögliches europäisches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Die EU-Kommission möchte es allerdings möglichst nicht so weit kommen lassen, schon gar nicht während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Überhaupt, nach dem 3-monatigen Ultimatum sei nun ohnehin alles in Ordnung, so wird es aus Berlin nach Brüssel signalisiert. Die EZB habe die Verhältnismäßigkeit ihrer Anleihekäufe dargelegt. Alles in Ordnung also. Ob das wirklich so ist, hängt von den Klägern ab, die das Karlsruher Urteil im Frühjahr erwirkt hatten. Wenn sie sich nämlich nicht damit zufrieden geben, könnte der Streit von Neuem aufbrechen. Schließlich hat die EZB in der Corona-Krise ein neues Programm aufgelegt. Bis zu 750 Milliarden Staatsanleihen will sie kaufen, falls nötig, um den Euro und den Binnenmarkt zusammenzuhalten.
Ample monetary stimulus remains necessary. To support the economic recovery and to safeguard medium-term price stability.
Das sei notwendig, sagt EZB-Chefin Christine Lagarde, um die Wirtschaft aus dem Corona-Tal zu führen und eine Deflation zu verhindern. Sie setzt damit den Whatever-it-takes-Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi fort. Der hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass die Zentralbank alles tun werde, um den Euro zu retten. Aus Sicht vieler Banker, auch in Deutschland, ist das jetzt wichtiger denn je.
Also wir befinden uns ja, ich sag mal, global in einer Situation des Whatever-it-takes. Nicht nur die EZB tut alles, auch die Regierungen tun alles. Andere Notenbanken wie die Fed oder die Bank of England tun ebenfalls alles, um das System hier am Laufen zu halten.
So sieht es etwa Carsten Kluge, Chefvolkswirt der Privatbank Warburg. Die Kläger in Karlsruhe dürften es anders sehen. Der Streit um die Anleihekäufe der EZB könnte also 3 Monate nach dem Urteil aus Karlsruhe nur vertagt sein, aber noch nicht beendet.
Die Straßenverkehrsordnung ist jetzt schon seit einiger Zeit wesentlich ungeordneter als vorgesehen. Die Reform im April wurde vor rund einem Monat außer Kraft gesetzt. Grund war ein Formfehler. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte dafür viel Kritik abbekommen. Viele fürchteten, durch den gefundenen Fehler sollten die härteren Strafen für AutofahrerInnen bei Geschwindigkeitsübertretungen zurückgedreht werden. Der Minister drängt derweil auf eine schnelle Lösung und die Gespräche gingen heute in einer Videoschalte der Verkehrsminister der Bundesländer weiter. Doch die Unordnung bleibt vorerst bestehen. Kai Clement.
Rund 2,5 Stunden haben sie bei der Schalte der Länder mit dem Bundesverkehrsminister versucht, aus der Unordnung wieder eine Straßenverkehrsordnung zu machen. Ergebnis keines, jedenfalls kein greifbares.
Über den gangbaren Weg gibt es weiterhin unterschiedliche Positionen.
So heißt es in der dürren Mitteilung aus dem Saarland, das derzeit den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz innehat. Einig sei man immerhin in dem Wunsch nach zügiger Rechtssicherheit, die gerade aber gebe es derzeit nicht, empört sich der grüne Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar.
Ja, die Rechtsunsicherheit bleibt. Das ist fatal. Ich glaube, es wäre an Herrn Scheuer gewesen, hier sehr schnell und sehr klar ein Ergebnis zu liefern. Ideal wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, okay, wir setzen jetzt die Straßenverkehrsordnung so, wie sie beschlossen wurde, in Kraft. Und dann kann man dann nachher immer noch überlegen, ob man Verbesserungen oder Veränderungen vornimmt.
Das aber wollte Scheuer nicht. Schon seit Wochen verhandeln Bund und Länder, wie es wegen eines Formfehlers mit dem Bußgeldkatalog der neuen Straßenverkehrsordnung weitergeht. Im Moment sind verschärfte Regeln zu Fahrverboten bei Temposündern außer Vollzug. Das Verkehrsministerium nutzt das, um mit den Ländern über die Rücknahme der von ihnen gewollten härteren Bußen zu verhandeln. Minister Scheuer lässt sich nun zitieren mit dem Satz:
Aus fachlicher und rechtlicher Sicht soll dieses scharfe Schwert eines Fahrverbots nur in besonders schweren Fällen angewendet werden. Dazu haben wir bereits in den vergangenen Wochen einen Kompromissvorschlag erarbeitet.
Der sieht laut Medienberichten vor, Fahrverbote unter anderem auf Geschwindigkeitsüberschreitungen an Gefahrenstellen zu begrenzen, etwa an Schulen, Kindergärten oder Autobahnbaustellen. Ursprünglich, so hatte es der Bundesrat durchgesetzt, sollten sie überall innerorts ab 21 Stundenkilometern zu viel und außerorts ab 26 gelten. Für die Grünen sieht das nun so aus: Erst verpatzt das zuständige Verkehrsministerium seine eigene Novelle der Straßenverkehrsordnung und versucht nun, daraus Kapital zu schlagen.
Da spricht dann der Auspuffminister und nicht mehr der Verkehrsminister. Der Verkehrsminister muss alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben. Das tut er hier nicht.
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU hatte die Grünen dagegen zuletzt aufgefordert, von ihren, wie er das nennt, Maximalforderungen abzurücken. Kompromissüberlegungen von Stefan Gelbhaar.
Gut, dann muss halt was auf den Tisch, was das Thema Verkehrssicherheit noch mehr stärkt. Das heißt, es kann nicht entweniger werden, sondern es muss dann klar sein, dass das Ziel der Novelle, mehr Menschenleben zu schützen, weniger Unfälle zu haben am Ende des Tages, dass diesem Ziel einen Schritt näher gekommen wird.
Das Bundesverkehrsministerium werde bald die zuständigen Staatssekretäre der Länder zu weiteren Abstimmungen zusammenrufen, so heißt es nun. Fortsetzung einer Geschichte, die, so hatte es Scheuer ursprünglich gewollt, bereits Ende 2019 ihren Schlusspunkt hätte haben sollen. Stattdessen könnte nun noch bis September eine Lösung verhandelt werden, so berichtet es die Agentur dpa, um dann erneut den Bundesrat zu beschäftigen.
Ein Bericht von Kai Clement. Die Balance halten zwischen übermäßiger Panik zum einen und zu großer Sorglosigkeit zum anderen. Das ist seit Beginn der Corona-Krise der Drahtseilakt für viele Verantwortliche. Man sei am Anfang einer zweiten flachen Welle, hatte der Marburger Bund gestern geäußert. Die steigenden Infektionszahlen zum Ende der Sommerferien in vielen Bundesländern werden weiterhin mit Sorge gesehen. Und deshalb wird kontinuierlich weiter diskutiert, welche Maßnahmen man gegen eine stärkere Ausbreitung des Virus in Deutschland treffen kann, auch um drastische Beschränkungen wie bei der ersten Welle zu vermeiden. Volker Fintermer.
741 neue Infektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute. Und in den letzten 7 Tagen sind mit knapp über 4000 neuen Infektionen immer noch erheblich weniger eingegangen, als im vergangenen März an nur einem Tag gemeldet wurden. Rot ist heute auf der Karte des RKI nur der Landkreis Dingolfing, nordöstlich von München, eingefärbt, wodurch infizierte Erntehelfer die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner auf 608 angestiegen ist. Der Grenzwert liegt bei 50. Die Diskussion über eine zweite Welle ist aber in vollem Gange, zumal auch die Zahl der Reiserückkehrer, die sich offenbar angesteckt haben, doch nicht gering zu schätzen ist. Von einer zweiten Welle aber will Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärztebundes, am Morgen im Deutschlandfunk nicht sprechen.
Ich glaube, wir sind in einer Dauerwelle. Wir werden uns darauf einrichten müssen, dass wir auf lange Zeit mit diesem Virus leben müssen und dass wir jeden auch nur geringen Anstieg der Infektionszahlen sofort als Alarmsignal benutzen, um dagegen vorzugehen.
Denn die Zahlen von heute spiegeln ja nur die Infektionen der zurückliegenden beiden Wochen wider. Und die möglichen Folgen, etwa der Demonstrationen vom vergangenen Wochenende in Berlin, sind heute noch nicht zu erkennen. Umso wichtiger bleiben natürlich die Vorsichts- und Hygienemaßnahmen, wie etwa der Mund-Nasen-Schutz. Da kündigte heute der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, ein Sofortbußgeld von 150 € bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen an. Bisher werden Bußgelder nur erhoben, wenn Fahrgäste sich trotz einer Aufforderung weigerten, die Maske aufzusetzen. Im Podcast von Gabor Steingart verteidigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Maskenpflicht erneut als eine notwendige Schutzmaßnahme.
Mich nervt das Masketragen auch manchmal. Aber es ist doch im Vergleich zu allen anderen Dingen, die wir erlebt haben im März, April, ein echt milderes Mittel. Und auch den Gastronomen und Einzelhändlern kann ich doch nur zurufen, es ist doch besser, unter diesen Bedingungen mit Maske in bestimmten Situationen Dinge möglich zu machen, als sie irgendwann gar nicht mehr möglich machen zu können.
Bei der Frage, ob und wann ein möglicher Impfstoff zur Verfügung steht, zeigt sich der Gesundheitsminister nach wie vor zuversichtlich.
Also wir haben sehr vielversprechende Kandidaten, sehr vielversprechende Daten. Wie lange dann die Immunität hält, wie oft man nachimpfen muss und das können wir alles heute ehrlicherweise noch nicht beantworten. Wie auch, das wird sich ja erst im Zeitablauf zeigen können.
Das Mainzer Unternehmen BioNTech kündigte heute den Start einer klinischen Studie mit seinem potenziellen Corona-Impfstoff in China an, an der 144 Probanden teilnehmen sollen, um zu sehen, ob die erwartete Immunantwort auch tatsächlich erfolgt. Insgesamt zeichnet sich aber bei allen weltweiten Forschungen bereits ab, dass es ähnlich wie bei der Grippe keine dauerhafte Immunität gegen Covid-19 geben wird, sodass man den möglichen Mutationen des Virus folgend in regelmäßigen Abständen erneute Impfungen durchführen muss, um die Ausbreitung in Schach zu halten.
Beim Stichwort Streamen denkt man oft direkt an Netflix, aber neben dem Branchenführer haben sich in den letzten Jahren einige zahlungskräftige Alternativen herausentwickelt. Für Unternehmen ist ein Einstieg ins Streaming-Geschäft nicht ohne Risiko. Oft muss erst jahrelang investiert werden, bevor man den Dienst überhaupt rentabel machen kann. Viele Angebote überleben nicht lange. Corona hat dafür gesorgt, dass die Menschen weltweit mehr Zeit vor den Bildschirmen verbringen mussten und verbracht haben. Und das hat sich zumindest in Großbritannien schon einmal positiv für die Streaming-Anbieter ausgewirkt. Christoph Heinzle.
Schwarzer Bart, Basketball-Cap, T-Shirt, kurze Hosen. Alex sitzt vor einem Restaurant hier in der relativ leeren Londoner City und wartet auf Tüten mit Burgern, die er ausliefern soll. Verbringt er mehr Zeit vor dem Bildschirm wegen Corona? Ja klar, gibt der 30-Jährige zu. Ich hatte Netflix schon vorher, habe aber nicht so viel geguckt. Aber in der Pandemie, echt Mann, da habe ich den ganzen Tag geschaut. Das wurde richtig zur Routine. Amy, Trainerin aus dem Fitnessstudio nebenan, schaut auch mehr. So wie Alex, vor allem Serien und Filme.
Series and movies. Yeah, not really binge-watching, but in the evenings. Didn't watch more news, definitely read more news, but not watch.
Nachrichten habe sie eher gelesen als angesehen, so Amy. Dabei erlebten Fernsehnachrichten zu Beginn der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Frühjahr einen echten Boom. Vor allem Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender, betont Ofcom-Forscher Yi Chang in der BBC.
The pandemic has shown public service broadcasting at its best.
In der Pandemie hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk von seiner besten Seite gezeigt. Er lieferte glaubwürdige Nachrichten und Berichte aus Großbritannien, die das Publikum wirklich schätzte. In der Frühphase des Lockdowns haben wir eine Rekordnachfrage nach News erlebt und nach diesen Sendern. Aber das hat in letzter Zeit abgenommen. Je länger die Pandemie andauerte, desto stärker gefragt war Entertainment. Und das holten sich die Briten vor allem von kommerziellen Streaming-Diensten, allen voran Disney Plus, der Krisengewinner mit viel familientauglichem. Ablenkungsprogramm für viele Kinder und Jugendliche während Schulschließungen und Homeschooling.
Der Beitrag von Christoph Heinzler. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau. Heute kommt die von Jürgen Albrecht.
Ein wichtiges Thema auf den Meinungsseiten der Zeitungen vor morgen sind die tödlichen Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Passauer Neue Presse geht auf das Leid ein, das dadurch ausgelöst wurde, und verweist auf die internationale Hilfe, die bereits anläuft. Auf die Solidarität der Weltgemeinschaft ist in solchen Momenten Verlass, in denen die Größe einer Katastrophe daran erinnert, dass nur gemeinsame Anstrengungen etwas bewirken können. Insofern gilt, wir alle sind Beirut. Mehrere Blätter betonen, der Libanon habe sich schon vor der Explosion in einer Krise befunden, so auch der Tagesspiegel, der es so auf den Punkt bringt. Der Staat und Libanons Wirtschaft waren bereits implodiert, als die Warenlager im Hafen explodierten. Deutlich wird auch die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Dieser Staat, der nach den Regeln eines obskuren Religionsproporzes aus den 1940er Jahren funktioniert, in Wirklichkeit aber von der Terrororganisation Hisbollah kontrolliert wird, ist buchstäblich am Ende. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht die Tragödie ein vernichtendes Urteil über die politische Klasse des Libanons. Seit Jahren war der politischen Führung des Libanons die Gefahr bekannt, die von den gewaltigen Mengen Ammoniumnitrat ausging, die im Hafen von Beirut lagerten. Dass sie die Risiken dennoch ignoriert hat, verlängert nur die lange Liste ihres nachlässigen und verantwortungslosen Umgangs mit der Gesundheit der Bevölkerung. Als Hoffnungsschimmer bezeichnet der Kölner Stadtanzeiger, dass sowohl Israel als auch Iran Hilfe angeboten haben. Es wird jetzt vor allem darauf ankommen, dass der Libanon die Hilfe aus Israel auch annimmt. Da ist Europa gefragt. Die Diplomaten der EU müssen sich einschalten. Die USA fallen derzeit als Krisenmanager aus. Morgen jährt sich der Atombombenabwurf der USA auf das japanische Hiroshima. Das greifen zahlreiche Tageszeitungen in ihren Kommentaren auf. Das ist 75 Jahre her, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und es gehört bis heute zu den bemerkenswertesten Leistungen der Politik, dass ein zweites Hiroshima, ein zweites Nagasaki seitdem verhindert worden ist. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen appelliert aber, wenn ein Staat erst einmal ein Atomwaffenarsenal errichtet hat, gibt er es freiwillig nicht mehr auf. Deshalb lautet 75 Jahre nach Hiroshima das Gebot, die Atommächte sollten zumindest überprüfbar abrüsten. Die Frankfurter Rundschau regt an, Europa könnte langsam und vorsichtig vorangehen bei der Abrüstung. Das könnte ein Beispiel für die anderen Atommächte sein und zugleich den internationalen Druck auf sie erhöhen. Zumal, wenn die teuren Atomwaffen abgeschafft wären, um mit den so frei gewordenen Mitteln andere Probleme zu lösen. Das war die Presseschau. Redaktion hatte Felix Wessel.
Danke, Jürgen Albrecht, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Mein Name ist Niklas Potthoff. Gute Nacht und danke fürs Zuhören.